Amen. Ja, genau wie Christoph schon gesagt hat, Freiheit finden ist das Grow-Thema für den heutigen Tag. Und Gott schreibt Geschichte ist heute das letzte Mal eine Predigt aus der Apostelgeschichte, zumindest so für die nächsten paar Wochen. Gott schreibt Geschichte und es geht heute um die Geschichte, weshalb die Männer unter uns keine Gebetsquasten an ihren Kleidern haben, weshalb vielleicht einige von euch Stoffe anhaben, die Mischstoffe sind, aus Wolle und Leinen, und weshalb wir uns überhaupt heute treffen und nicht gestern am Sabbat. Das sind die Fragen, die wir uns stellen, oder die sich vielmehr auch die Apostel gestellt haben. Das ist der Text aus der Apostelgeschichte 15, wo wir nachher noch näher darauf eingehen werden. Zuerst aber muss ich ganz kurz, weil diese Fragen, die ich jetzt gerade gestellt habe, wieso wir keine Gebetsquasten haben und so, für die meisten von uns doch relativ fremd sind, möchte ich kurz eintauchen in die Zeit der Apostelgeschichte und die Zeit der Evangelien, um einfach einen Hintergrund zu haben für die Diskussion, in die nachher die Apostel einsteigen. Die Apostelgeschichte ist das Buch über die Entstehung der Gemeinde und sie folgt gerade anschließend an die vier Evangelien. Lukas, der die Apostelgeschichte geschrieben hat, hat sogar auch ein Evangelium geschrieben, Lukas-Evangelium. Und die Geschichte von Jesus, von seinem Geburt, von seinem Leben, von seiner Tod und Auferstehung, die geht unmittelbar vor die Apostelgeschichte. Und es ist wichtig im Hinblick auf diese Thematik, in die wir nachher eintauchen, zu wissen, dass diese Geschichte von Jesus, von seinem Leben, von seinem Tod und von seiner Auferstehung, der Höhepunkt ist von der Geschichte Israels, von der jüdischen Geschichte. Es kam nicht einfach Jesus aus dem Blauen auf die Erde und ist gestorben für die Menschen, sondern die Geschichte von Jesus ist der Höhepunkt der Geschichte Israels. Wir haben es gehört, es ist lustig, viele Dinge, die wir kurz ansprechen werden, haben wir gehört in den letzten Predigten. Andy Rapp hat gesagt, mit was fängt das Neue Testament an? Matthäus-Evangelium. Es fängt an mit einer Referenz auf Abraham, Mose, David. Also es geht als allererstes in unserem heutigen Neuen Testament, geht der Blick zurück, weit zurück. Mose 2000 Jahre vor Christus. David 1000 Jahre vor Christus. David, Mose und Abraham. Die Verheißung, die an Abraham ging, als Gott bereits in 1. Mose 12 Abraham berufen hat, gab er ihm eine Verheißung. Und die Verheißung, die nachher auch an Isaac und an Jakob ging, hat immer drei Dinge umfasst. Erstens, ich werde dir Nachkommen schenken, die du nicht zählen kannst. Zweitens, ich werde dir ein Land geben. Und drittens, und das ist jetzt hier der entscheidende Punkt, Gott sagt immer, durch dich werden die Völker der Erde gesegnet werden. Durch dich, über dich, dich habe ich auserwählt. Abraham. Dann ging das weiter zu Isaac, zu Jakob. Die Evangelien sind der Höhepunkt der Geschichte Israels. Bereits in 1. Mose 3, 15, ganz unmittelbar nach dem Sündenfall, sagt Gott, es wird einer kommen, der dieses Problem löst. Es kommt einer. Und unsere erste Bibelstelle, Jesus selbst nimmt auch immer wieder Bezug auf das Alte Testament. Lukas 24. Ihr dürft nachher noch ein paar aufschlagen, müsst ihr noch nicht aufschlagen, dürft zuhören. Lukas 24, Emmaus-Jünger, Vers 25, Jesus sagt, O ihr Toren und trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Also ihr trägen Herzens, an alles zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus solches leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an von Mose und allen Propheten und erklärte ihnen in allen Schriften, was von ihm gesagt war. Also Jesus selbst nahm immer diesen Bezug zur ganzen Geschichte. Die Geschichte fing nicht mit der Geburt und dem Tod von Jesus an, die Geschichte fing viel früher an. Und das müssen wir wissen, wenn wir in die Apostelgeschichte nachher reingehen. Die Evangelien sind der Höhepunkt der Geschichte Israels. Und noch der zweite Punkt. Die Evangelien berichten von der Rückkehr des Gottes Israels auf die Erde. Das ist wichtig, dass wir das wissen. Jesus war nicht, ich sage das bewusst ein bisschen überspitzt, war nicht irgendein Gott, der von irgendwo herkam. Er war der verheißene Messias, der Jahrhundert und Jahrtausend lang verheißene Messias der Juden. Jesus ist der Gott Israels. Wir hatten gerade die Weihnachtszeit hinter uns und lange, lange bin ich über das gestolpert. Der Engel sagt zu Maria, du wirst einen Sohn haben und er wird Immanuel heißen und du sollst ihm den Namen Jesus geben. Das ist immer so, hä? Ich habe mich da immer gefragt, ja, was denn jetzt? Oder? Und nachher kommt eigentlich Immanuel nicht mehr vor, sondern er heißt Jesus. Der Engel sagt zu Josef, du sollst ihm Jesus sagen. Er heißt dann auch Jesus, der Retter. Aber dieses Immanuel ist entscheidend für das Verständnis. Immanuel heißt Gott mit uns. Gott beabsichtigt, bei seinem Volk zu wohnen. Er hat das immer getan. Nicht erst seit Jesus, bereits bei Adam. Sein Wandeln im Garten mit Adam. Das ganze Thema der Stiftshütte, das Thema des Tempels. Gott möchte bei seinem Volk wohnen. Er möchte zu seinem Volk kommen. Und er konnte es immer wieder nicht aufgrund der Rebellion und der Auflehnung seines Volkes gegen ihn. Aber er hat es dennoch immer wieder getan. Es ist das Herz unseres Gottes, bei seinem Volk zu wohnen. Und in Jesus fand das eine letzte Erfüllung. Gott wohnt bei seinem Volk. Es geht noch weiter bis in die Offenbarung hinein, wo Jesus bei seinen Kindern ist. Oder? Das heißt, es gibt keine Sonne mehr, weil es braucht es nicht mehr. Oder? Gott wohnt bei seinen Kindern. Die Evangelien, und in dieser Zeit sind wir in der Apostelgeschichte, berichten von der Rückkehr des Gottes Israels zu seinem Volk, den Juden. Noch ein ganz kurzer Beweis. Viele von euch kennen die Geschichte, wo Jesus den Sturm stillt mit seinen Worten. Er ist mit den Jüngern auf dem See, es kommt ein Riesensturm, sie wecken ihn und er sagt zu Wind und Wellen, seid still. Für einen Juden hat dies eine ganz andere Bedeutung als für uns Westeuropäer des 21. Jahrhunderts. Weil die Juden einen ganz anderen Background hatten. Im Psalm 65,8 heißt es zum Beispiel, es gibt verschiedene Psalme, die das sagen. 65,8, der du das Brausen des Meeres stillst, das Brausen seiner Wellen und das Toben der Völker. Für die jüdischen Leser der Evangelien und die das damals mitgehört haben, war völlig klar, Jesus ist Jahwe, der Gott Israels, der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs. Und das ist es, was die Evangelien uns versuchen mitzugeben. Gott, der Gott Israels, ist zu seinem Volk zurückgekehrt. Wir sehen also, die ganze Geschichte ist eine jüdische Geschichte. Gott hat Israel erwählt, sein Volk zu sein. Und er hat mit ihm einen Bund geschlossen und, kommen wir nachher noch drauf, er hat mit ihm, mit Israel, einen neuen Bund geschlossen. In Jesus. Die Geschichte ist jüdisch. Ist verbunden mit einer jüdischen Geschichte, mit einem jüdischen Verständnis. Und, das haben wir auch gehört in der Predigt von Christoph zum Beispiel, es gibt immer wieder Ausnahmen. Zum Beispiel der Kämmerer, oder? der Philippus trifft von Äthiopien. Oder auch Rahab, Ruth, wie sie alle heißen. Es gibt immer wieder Ausnahmen, aber die Geschichte ist eine jüdische Geschichte. Und in diese Geschichte hinein kommt nun die Kirche. Oder sie entsteht aus dieser Geschichte heraus. Die ersten Jünger waren alle Juden. Die 12 von Jesus waren, die 12 Jünger waren Juden. Und dann kam es, wie es kommen musste. Und wir lesen zusammen in der Apostelgeschichte 15, das ist der Text für heute. Ich habe ihn auch gleich gefunden. Apostelgeschichte 15, die ersten 21 Verse. Danke. Und einige kamen herab und lehrten die Brüder: Wenn ihr euch nicht beschneiden lasst nach der Weise Moses, dann könnt ihr nicht gerettet werden. Da sich nun ein Aufruhr erhob und Paulus und Barnabas einen nicht geringen Wortwechsel mit ihnen hatten, ordneten sie an, dass Paulus und Barnabas und einige andere von ihnen wegen dieser Frage nach Jerusalem zu den Aposteln und Ältesten hinaufgingen. Und sie wurden von der Gemeinde geleitet und reisten durch Phönizien und Samarien und erzählten die Bekehrung derer aus den Nationen und machten allen Brüdern große Freude. Kleiner Einschub, oder? Gott hat dann zum Beispiel die Geschichte mit Cornelius oder Lydia war auch keine Jüdin und so weiter. Gott hat dann angefangen, diese Grenze zu sprengen. Oder? Jesus sagt noch, ich bin gekommen zu den Kindern meines Volkes Israel. Und dann, die Apostel hatten nachher den Auftrag, oder? Gott hat das so geführt, auch zu den Heiden zu gehen. Also sie erzählten von den Bekehrungen derer aus den Nationen, das heißt von den Nichtjuden, und machten allen Brüdern große Freude. Als sie aber nach Jerusalem kamen, wurden sie von der Gemeinde und von den Aposteln und den Ältesten empfangen und sie berichteten, wie viel Gott mit ihnen getan hatte. Da traten einige von der Sekte der Pharisäer auf, die gläubig geworden waren, und sagten: Man muss sie beschneiden und ihnen gebieten, das Gesetz des Mose zu halten. Da kamen die Apostel und die Ältesten zusammen, um über diese Sache zu beraten. Also die Geschichte der Juden war 2000 Jahre alt, oder? Wir müssen uns das vorstellen. 2000 Jahre lang wurden die Männer, die Knaben beschnitten, wurden die 613 Gebote eingehalten und noch viel mehr, oder? Die Rabbiner haben nachher gesagt, wir müssen noch viel mehr halten, dass wir die 613 Jahre nicht verletzen. Und von klein auf wurde man auf diese Gesetzeseinhaltung getrimmt. Und dann kamen da plötzlich Menschen zu Jesus, die überhaupt nicht von diesem Background kamen. Um über diese Sache zu beraten. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sagte zu ihnen: Ihr Männer und Brüder, ihr wisst, dass Gott vor langer Zeit unter uns bestimmt hat, dass durch meinen Mund die Nationen das Wort des Evangeliums hörten und glaubten. Und Gott, der Herzenskenner, gab ihnen Zeugnis, indem er ihnen den Heiligen Geist gab, genau wie uns. Geschichte von Cornelius. Und er machte keinen Unterschied zwischen uns und ihnen, da er ihre Herzen durch den Glauben reinigte. Was versucht ihr nun, denn Gott, indem ihr ein Joch auf den Nacken der Jünger legt, das weder unsere Väter noch wir haben tragen können. Wir aber glauben, durch die Gnade des Herrn Jesus Christus gerettet zu werden, genau wie auch sie. Da schwieg die ganze Menge still und hörte Barnabas und Paulus zu, die erzählten, wie große Zeichen und Wunder Gott durch sie getan hatte unter den Nationen. Danach, als sie schwiegen, antwortete Jakobus: Ihr Männer und Brüder, hört mir zu. Simon hat erzählt, wie Gott zum ersten Mal die Nationen besucht hat, um sich aus ihnen ein Volk für seinen Namen zu nehmen. Und damit stimmen die Worte der Propheten überein, wie geschrieben steht. Er geht auch zurück jetzt ins Alte Testament. Danach werde ich wiederkommen und werde die Hütte Davids wieder bauen, die zerfallen ist, und ihre Trümmer werde ich wieder bauen und werde sie aufrichten, damit die übrigen Menschen nach dem Herrn fragen, dazu alle Nationen, über die mein Name genannt ist, sagt der Herr, der das alles tut. Das ist aus Amos. Gott sind alle seine Werke bekannt von Anfang der Welt an. Darum urteile ich, dass man denen, sagt jetzt Jakobus, die sich aus den Nationen, also aus den Nichtjuden, zu Gott bekehren, nicht Unruhe machen, sondern ihnen schreibe, dass sie sich. Also Jakobus sagt jetzt, und das ist dann offenbar der Beschluss der Ältesten und Apostel hier in Jerusalem, wir sollen das Joch des Gesetzes konnten wir nicht tragen. Wir unseren Brüdern legen wir das nicht auf. Aber man soll ihnen schreiben, dass sie, jetzt kommen vier Punkte, dass sie sich von Verunreinigung der Götzen, von Unzucht, von Ersticktem und vom Blut enthalten. Denn Mose hat von alten Zeiten her in allen Städten solche, die ihn predigen, und wird an jedem Sabbat in den Synagogen gelesen. Okay, also, es gab da einen Streit, einen heftigen Streit, heißt es wiederholt, zwischen den Juden oder einigen der Judenchristen, insbesondere der Pharisäer, die noch viel strenger in dieser Gesetzestradition hinein geboren worden waren und gelebt haben. Und jetzt kommen die Heidenchristen, die keine Ahnung von gar nichts haben. Die haben noch kein einziges von diesen Geboten gehört, haben aber Gott erlebt, haben seine Rettung erfahren und Gott hat durch den Heiligen Geist auch das auch bezeugt. Diese Frage ist eine extrem schwierige Frage in dieser Zeit drin. Und diese Frage, glaube ich, hatte das Potenzial, diese junge Kirche zu zerreißen. Also es war ein heikler Moment für diese junge Kirche. Die einen sagten, um gerettet zu werden, sagen sie im Text, müssen unsere Brüder sich beschneiden lassen und das Gesetz des Mose halten. Und die anderen sagen, wir glauben doch auch, durch die Gnade des Herrn Jesus gerettet zu werden. Und das reicht. Und jetzt ist spannend, was die Lösung ist. Die Lösung ist, wir dürfen es unseren Brüdern und Schwestern nicht unnötig schwer machen. Es gibt aber vier Dinge, die sie tun sollen. Sie sollen sich nicht durch Götzenverehrung verunreinigen. Sie sollen sich von sexueller Unmoral fernhalten. Sie sollen kein Ersticktes essen und kein Blut essen. Diese vier Dinge. Und das ist jetzt ein bisschen tricky. Und ich habe auch nicht abschließend jetzt die Antwort, was das für vier Dinge sind. Es gibt verschiedene Herangehensweisen. Alle diese vier Dinge kommen im Gesetz vor, im Gesetz des Mose, dritter Buch Mose, Kapitel 17 und 18. Und alle diese vier Dinge waren nicht nur für Israel gültig oder für die Juden, sondern auch für die Fremdlinge, die bei den Juden wohnten. Interessant, oder? Also kann sein, dass die Apostel, die hier diskutiert haben, also sicher sind sie auch über diese Stellen gestoßen, haben gesagt, vielleicht, okay, der Fremde sollte das auch machen, machen wir das. Ein anderer Ansatzpunkt ist der Bund, den Gott mit Noah geschlossen hat, wo auch einige dieser Dinge vorkommen, insbesondere auch das Genießen von Ersticktem und vom Blut. Und der Bund mit Noah war, im Gegensatz zum Bund mit Israel, eben nicht mit Israel, sondern mit allen Lebewesen auf der Erde. Hat also Allgemeingültigkeit. Ist eine weitere Möglichkeit. Ganz sicher aber war diese Zeit der frühen Kirche eine Art Übergangszeit. Es kamen Leute zur Kirche hinzu, die keinen blassen Schimmer hatten und die vor ihrer Bekehrung eigentlich ihr ganzes Leben sich um die Götzenverehrung gedreht hat. Das Fleisch, das gegessen wurde, das Essen wurde den Götzen geopfert. Sexuelle Unmoral hatte viel mit Götzendienst und Tempelprostitution zu tun. Und die Apostel mögen sich auch gesagt haben, es ist jetzt schwierig, da irgendwo auf Phönizien oder Samarien oder wo sie alle sind, zu sagen, hey, wir haben 613 Gebote, lernt die erstmal auswendig, dann schauen wir weiter. Sondern sie haben gesagt, nein, aber das geht nicht, oder? Aber haltet diese vier. Weil diese vier waren für die Fremdlinge auch bindend. Und diese vier, zumindest im Ansatz, hat Gott im Bund mit Noah für alle Lebewesen als bindend erklärt. Tatsache ist, dass wir uns hier in der Apostelgeschichte in einer Art Übergangszeit befinden. Ist spannend, die Jünger gehen in der Apostelgeschichte auch in den Tempel, um zu beten. Ich denke, das haben sie gemacht, bis um 70 nach Christus der Tempel zerstört wurde. Und im Tempel wurde geopfert. Gleichzeitig, und das ist ein dritter Ansatz, ist dieser Kompromiss, den die Apostel und Ältesten hier erklären, sicher auch eine Möglichkeit, die Tischgemeinschaft zwischen Juden und Nichtjuden möglich zu machen. Dass hier nicht, dass diese, die das Gesetz weiterhalten und diese, die von ganz woanders kommen, dass die Gemeinschaft haben können. Und das konnten sie, wenn sich die von woanders kommen, an diese vier Dinge hielten. Ich bin beim dritten von vier Punkten. Das Gesetz. Wir müssen uns kurz über das Gesetz unterhalten, weil es ist spannend, dass diese ganze Thematik in den Briefen des Neuen Testamentes nachher noch viel klarer dargestellt wird. Paulus schreibt im Römerbrief und im Galaterbrief sehr viel über dieses Gesetz und es kommt auch in allen anderen Briefen vor, eben weil es ein dermaßen zentrales Thema war. Die ersten Jahre kam die Mehrheit der Christen aus dem Judentum. Das Gesetz, erstens, das Gesetz, die Lehre, die wurde am Sinai gegeben. Gott gab sie im Rahmen eines Bundes an Mose. Und das Gesetz hatte Gültigkeit für das Volk Israel. Das Volk Israel musste Ja sagen zu diesem Gesetz. Im Unterschied eben zum Bund mit Noah, wo niemand übrigens Ja sagen musste und der Allgemeingültigkeit hatte. Die Gemeinde steht daher schon mal grundsätzlich nicht unter diesem Gesetz, weil das Gesetz des Mose an Israel gegeben wurde. Das Credo des Gesetzes, der Hauptpunkt des Gesetzes ist, tue das, dann wirst du leben. Hab keine anderen Götter, ehre Vater und Mutter, begehre nicht deines Nächsten Gut, brich nicht die Ehe und dann die ganzen Opfergesetze und halte den Sabbat, wichtig, und so weiter. 613 Gesetze. Tue das, dann wirst du leben. Jetzt ist aber spannend. Und das ist eine der zentralen Stellen heute Morgen. Jeremia 31. Wir haben dieselbe Stelle auch in Hebräer 8. Wo der Schreiber des Hebräerbriefes auf diese Jeremia-Stelle zurückgeht. Vermutlich, weil sie wichtig ist. Bereits 600 Jahre vor Christus wurde nämlich das Ende dieses Gesetzes des Mose verkündet. Jeremia sagt, Gott sagt vielmehr, es kommt eine Zeit, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Jetzt spannend für uns, der Bund ist mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. In erster Linie. Es kommt eine Zeit, da will ich mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda einen neuen Bund schließen. Nicht wie der Bund gewesen ist, den ich mit ihren Vätern gemacht habe, am Sinai mit Mose, als ich sie bei der Hand nahm, um sie aus Ägypten zu führen, und den sie nicht gehalten haben, sodass ich sie zwingen musste, sagt der Herr. Sondern das soll der Bund sein, den ich nach dieser Zeit mit dem Haus Israel schließen will, sagt der Herr, ich will mein Gesetz in ihr Herz geben und in ihren Sinn schreiben. Sie sollen mein Volk sein und ich werde ihr Gott sein. Und dann wird keiner mehr seinen Nächsten und seinen Bruder den anderen lehren und sagen, erkenne den Herrn, sondern sie werden mich alle erkennen, beide klein und groß, sagt der Herr, denn ich werde ihnen ihre Schuld vergeben und nicht mehr an ihre Sünden denken. Der Hebräerbrief ergänzt dann nun, ja, wenn Gott sagt, er macht einen neuen Bund, dann ist das Alte ja alt, oder? Und verschwindet. Ist also nicht mehr gültig. Das Ende des Gesetzes wurde vorausgesagt. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die ältesten Apostel in Jerusalem diese Stelle gelesen haben. Wann ist das Ende des Gesetzes? Ist jetzt die springende Frage. Und es ist interessant, dass auch im Judentum damals eine Erwartung herrschte. Es gibt eine Stelle, ich glaube, es ist in der Midrasch oder in einem jüdischen Lehrbuch, die sagt, wenn der Messias kommt, gibt es eine neue Tora. Also die jetzige Tora ist nichts im Vergleich zu dem, was kommt, wenn der Messias kommt. Spannend, oder? Dass das die Erwartung war des Judentums zu dieser Zeit. Und es war sogar richtig, diese Erwartung. Wir lesen in Römer 10, 4. Ihr könnt den Finger beim Römer sonst mal drin behalten. Denn Christus ist des Gesetzes Ende zur Gerechtigkeit für jeden, der glaubt. Christus ist des Gesetzes Ende. Das Gesetz hatte also seine Gültigkeit vom Sinai bis zum Golgatha. Von Hügel zu Hügel quasi. Paulus führt das aus. Unglaublich in Römer 7 und 8. Er sagt, durch den Tod von Jesus, durch unser Hineinkommen in den Tod von Jesus, sind wir dem Gesetz gestorben. Das Gesetz hat keine Gültigkeit mehr. Und damit, und das ist spannend, damit hat die Sünde die Macht verloren. Und das ist ein bisschen so, ein bisschen tricky beim Gesetz, oder? Das Gesetz ist heilig, gerecht und gut, sagt Paulus im selben Kapitel im Römerbrief. Heilig, gerecht und gut. Aber dennoch ist es ein Fluch, weil es der Sünde Macht gibt. Durch das Gesetz, sagt Paulus, weiß ich, dass ich ein Sünder bin. Weiß ich, was ich alles nicht kann, weil ich es nicht halten kann. Ohne das Gesetz wüsste ich gar nicht, was ich alles schlecht und falsch mache. Aber das Gesetz zeigt mir gnadenlos auf, wo ich falle. Wo ich falle, wo ich falle, wo ich falle, wo ich falle. Keine Chance. Keine Gnade. Aber Christus ist des Gesetzes Ende. Mit Jesus, der die Rechtfertigung brachte, die das Gesetz nicht zu bringen vermochte. Mit Jesus kommt Leben nicht mehr aus dem Tun, tu das, sondern du wirst leben, sondern das Leben kommt aus der Gnade. Aus der Gnade durch den Glauben. Paulus sagt in Epheser, aus Gnade sind wir errettet durch den Glauben und nicht durch Werke, damit sich niemand rühmen kann. Ich hab's gepackt. Ich, sagt der Pharisäer, ich faste, gebe meinen Zehnten, nicht so wie dieser Sünder da hinten. Aus Gnade durch den Glauben. Das ist der entscheidende Punkt. Die Rechtfertigung kommt nicht mehr aus dem Tun, die Rechtfertigung kommt aus der Gnade durch den Glauben. Ja, jetzt. Also, Gesetz des Mose beiseite. Heißt es jetzt, wir können tun und lassen, was wir wollen? Gesetz hat keine Gültigkeit mehr. Wir sind zu Freiheit berufen, sagt Paulus. Lesen wir doch in 1. Korinther, was Paulus auch sagt. 1. Korinther, Kapitel 9, Vers 21. Denn die ohne Gesetz sind, wenn von Gesetz gesprochen wird, ist eigentlich immer das Gesetz, fast immer das Gesetz des Mose gemeint. Denn die ohne Gesetz sind, denen, die ohne Gesetz sind, bin ich wie ohne Gesetz geworden. Obwohl ich nicht ohne Gesetz bin vor Gott, sondern unter dem Gesetz Christi. Ups. Paulus sagt, ich bin zwar nicht mehr unter dem Gesetz des Mose, aber ich bin nicht ohne Gesetz. Ich bin nämlich unter dem Gesetz Christi. Was ist denn jetzt das Gesetz Christi? Das ist die spannende Frage, auf die es viele Antworten gibt. Aber zwei, drei Antworten sind entscheidend. Der Unterschied zwischen dem Gesetz des Mose und dem Gesetz des Christus. Und meiner Meinung nach der entscheidende Unterschied finden wir in Galater 4, ab Vers 4. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau und unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste, damit wir die Sohnschaft empfangen. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt, der ruft: Abba, Vater. So bist du also kein Knecht mehr, sondern Sohn. Wenn aber Sohn und Tochter, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Ich meine, das ist der entscheidende Unterschied. Unter dem Gesetz des Mose waren die Menschen Knechte und Sklaven. Du musst, du sollst und du kriegst nicht hin. Falsch, gefehlt, Urteil, Opfer, falsch. Und durch Jesus heißt es, sind wir nicht mehr Sklaven und Knechte, sondern Söhne und Töchter. Das gab es im Judentum nicht, oder gibt es im Judentum nicht. Söhne und Töchter. Weil ihr nun Söhne und Töchter seid, ich hänge das an, hat Gott den Geist seines Sohnes in euer Herz gesandt. Ich werde mein Gesetz in ihren Sinn geben und in ihr Herz schreiben. Der ruft: Aber Vater. Und dieses Vater ist eigentlich falsch übersetzt. Aber ist eigentlich der Kosename von Vater. Ist Papi, Daddy, Pa. Es ist nicht ein, wir dürfen uns nicht den strengen Vater hier vorstellen, sondern den liebevollen Vater, den gnädigen Vater. Auch den strengen Vater. Aber das Neue war eben der liebende und gnädige Vater. Gott hat sich nicht verändert. Die Gnade finden wir schon im Alten Testament. Gerade bei den 10 Geboten ist Gnade drin. Man muss ein bisschen genauer hinschauen. Aber mit dem Leben und dem Tod von Jesus kam das Gesetz Christi in Kraft. Und das Gesetz des Mose wurde außer Kraft gesetzt. Und ein entscheidender Punkt beim Gesetz Christi ist die Sohnschaft und die Tochterschaft der Kinder Gottes. Aber Vater, gibt es nicht im Judentum. Der zweite wichtige Punkt finden wir weiter im Galater. Eine Seite nach links. Galater 2, 19. Wir sehen das durchdringende Thema, das Gesetz. Denn ich bin, sagt Paulus, durchs Gesetz, für das Gesetz gestorben, in Jesus, damit ich für Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt im irdischen Leib lebe, das lebe ich im Glauben des Sohnes Gottes, der mich geliebt und sich selbst für mich dahingegeben hat. Ich verwerfe die Gnade Gottes nicht, denn wenn durch das Gesetz die Gerechtigkeit kommt, dann ist Christus vergeblich gestorben. Durch das Gesetz kommt die Gerechtigkeit nicht. Durch die Gnade kommt die Gerechtigkeit. Und ich denke, die Gnade hat und im Gesetz Christi eine entscheidende Rolle, eine alles unterscheidende Rolle gegenüber Gesetz des Mose. Die Gnade, erstens, dass Jesus in uns das Gesetz Christi erfüllt. Unser Job ist nicht zu tun, sondern unser Job ist, ihm Raum zu geben in uns, dass er in uns das Gesetz erfüllen kann, das Gesetz Christi. Ich komme nachher noch auf diesen Aspekt zu sprechen. Und das zweite, Gnade, ist, wenn wir es nicht schaffen, er vergibt. Das heißt in Jeremia, die Stelle, die ich vorher gelesen habe, in Jeremia heißt es bereits, und ich werde ihre Sünden vergeben. Durch den Opfertod von Jesus ist dieser doppelte Gnadenaspekt, gibt vermutlich noch weitere, aber dieser doppelte Gnadenaspekt jetzt mal, in Existenz gerufen worden. Erstens Gnade, weil er in uns, der das Gesetz erfüllt hat, in uns das Gesetz bewirkt. Und zweitens, wenn wir es nicht schaffen, er uns vergibt. Und jetzt ist spannend, nämlich, dass viele dieser Gesetze von Mose im Neuen Testament vorkommen. Und damit, denke ich, auch Teil dieses Gesetzes des Christus sind. Und oft wurden sie noch verschärft, weil Jesus es in uns tut. Und er kann es. Und das Gesetz des Mose ging an ein Volk, das zum Teil gar nichts mit Gott zu tun haben wollte oder immer wieder abfiel. Und es gab auch einige, die Gott nachfolgten, aber es ging an ein ganzes Volk. Und deshalb war die, sag ich mal, die Latte niedriger, wie sie heute ist. Oder? Wir sehen das zum Beispiel in Epheser. Epheser 6, ihr Kinder, seid eure Eltern gehorsam im Herrn, denn das ist recht. Ehre Vater und Mutter, das ist das erste Gebot, das eine Verheißung hat. Also, das Gebot, eins der 10 Gebote, kommt explizit vor. Es geht aber zum Teil weiter, wenn wir eine Seite nach links drehen, Kapitel 4, 4,28, heißt es, wir erinnern uns, 10 Gebote, du sollst nicht stehlen, oder du sollst nicht begehren deines Nächsten Hab und Gut. Und was sagt das Neue Testament? 4,28. Bin ich richtig? 4,28. Wer gestohlen hat, der stehle nicht mehr. Und jetzt, das soweit das Alte Testament, das alte Gebot, das Gesetz des Mose, sondern, heißt jetzt, arbeite vielmehr, schaffe mit den Händen etwas Gutes, damit er etwas hat, um den Bedürftigen abzugeben. Das ist interessant, oder? Das Gesetz des Mose wird aufgegriffen und wird zum Teil verschärft. Mose hat gesagt, du sollst die Ehe nicht brechen. Das Neue Testament sagt, ihr Männer liebt eure Frauen. Oder ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Also nicht die Ehe brechen ist ja mal das eine, oder? Aber das Neue Testament geht weiter. Jesus geht in der Bergpredigt teilweise viel weiter. Und es ist spannend zu sehen, wie 9 der 10 Gebote im Neuen Testament aufgegriffen werden. Ein Gebot nicht. Spannend. Der Sabbat kommt nicht im Neuen Testament vor, dass wir den halten sollen. Deshalb dürfen wir uns auch an einem Sonntag treffen. Oder an einem Freitag, oder an einem Montag. Die Juden müssen sich am Sabbat treffen. Das ist sogar das Zeichen des Bundes am Sinai, dass sie sich am Sabbat treffen. Vermutlich ist es daher eben nicht mehr im Neuen Testament aufgegriffen. Ich gebe ihnen ein neues Gesetz und schreibe es in ihre Sinne und in ihre Herzen. Wir, du und ich, wir müssen gar nichts tun, wir sind befreit vom Gesetz des Mose. Wir dürfen ohne Gebetskosten umherlaufen und eben zum Beispiel eine Jacke anhaben, die Wolle und Leinen vermischt, verarbeitet hat. Das ist den Juden verboten. Bis noch andere 611 Gebote. Wir sind von diesem Gesetz befreit, diesem harten Joch, das, sagt Jakobus, oder was Petrus vorher, nein, ich glaube Jakobus, das weder unsere Väter noch wir tragen konnten. Das ist mal ein Grund zur Freude. Wir sind von diesem Joch befreit. Und das Joch, das Jesus ist und hat, ist leicht und sanft. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, aber aus Liebe zu Gott tun wir, was er sagt, mit Hilfe der Gnade von Jesus und im Zuge der Gemeinschaft mit Jesus. Fallen wir, vergibt er uns aufgrund seiner Gnade. Wir streben danach, Gottes Gebote zu halten. Aber, und das ist jetzt der entscheidende Punkt für mich, nicht um gerechtfertigt zu werden. Nicht um gerechtfertigt zu werden, sondern um Gott unsere Liebe zu zeigen. Und nicht, und das ist vielleicht ein bisschen subtiler, nicht um uns geistlichen oder materiellen Segen zu erwerben. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, aber das ist ein Punkt, wo ich persönlich, wie soll ich sagen, drin verstrickt war. Vor einigen Jahren durfte ich in einem Seelsorgegespräch erkennen, dass ich nicht bewusst, aber unbewusst gehofft habe oder damit gerechnet habe, dass aufgrund von den Dingen, die ich getan habe, bewusst oder von Dingen, die ich eben nicht getan habe, bewusst, dass ich mir Gottes Gnade und seine Gunst erwerben kann. Muss ich erkennen. Ich habe gedacht, wenn ich da in die Bibelstunde gehe, wo meine Eltern die Zweitjüngsten waren, dann kriege ich da irgendwie Striche bei Gott, oder? Und dann irgendwann gibt es da den Durchbruch, sei es geistlicher Art, aber ich denke, diese Gefahr können wir auch laufen, wenn es um materielle Dinge geht, oder? Das ganze Wohlstandsevangelium. Tu das, dann bekommst du das, oder? Zum Beispiel, zahl deinen Zehnten, Gott gibt mannigfaltig. Das wird gepredigt, oder? Und das ist eine große Gefahr und ich denke, das ist die Gefahr, wenn es um das Gesetz geht für uns heute. Dass wir, und ich denke, das ist irgendwie in uns Menschen drin, etwas tun wollen können. Das sind die Religionen, wenn wir umherschauen. Die fünf Säulen des Islam, das Karma, Buddhismus, Hinduismus, tun, 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 dann vielleicht, oder kann ich es mir erarbeiten, und auch im Christentum. Wir schütteln vielleicht den Kopf, wenn wir sagen, ja, Wallfahrt und so, ja, das ist mein Thema, aber Gottesdienstbesuche oder stille Zeiten oder Bibelverse auswendig lernen oder was auch immer, das ist nichts Schlechtes. Aber weshalb tun wir es? Tun wir es, weil wir denken, wir können uns damit etwas erarbeiten? Gott öffnet dann seine Schleusen. Jetzt habe ich die Bibel gelesen in einem Jahr, 31. Dezember, jetzt. Oder irgendwo muss ich den Lohn abholen. Oder tun wir es, um in dieser Beziehung zu Jesus zu wachsen? Um diese Liebe zu ihm zu wachsen. Für mich war das eine Befreiung vor ein paar Jahren, wo ich das sehen durfte oder darauf aufmerksam gemacht wurde und Buße tun musste und sagen, das ist falsch. Ich kann mir nichts erarbeiten. Es ist nicht falsch, sich Bibelwissen anzueignen und aufzustehen und zu beten. Aber weshalb? Nicht, um Gottes Gunst zu beugen, ihn zu unseren Gunsten irgendwie zu beeinflussen, sondern in der Liebe und im Vertrauen auf ihn und auch im sich verlassen auf seine Souveränität, auf seine Handlungsfreiheit, sage ich mal. Freiheit finden. Wir stehen nicht Gefahr, dass wir in unserem westlichen Christentum zurück unter das Gesetz des Mose fallen. Das übrigens auch, nur am Rande, auch für Juden, die Jesus als Messias annehmen, nicht mehr gilt, sagt Paulus. Aber ich denke, die Gefahr bleibt, dass wir versucht sind zu tun, um von Gott zu empfangen. Auf allen Ebenen. Und ich möchte uns ermutigen, hier auf der Hut zu sein, vielleicht mal in uns reinzuhören und hier mit einem einfachen Gebet Freiheit zu erleben. Ich durfte das erleben und ich bin froh durfte ich das und Gott dankbar durfte ich das, weil es schlussendlich eben Gnade ist und nicht Werke. Amen.